lang nicht gehört, diesen Banger. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bugtales. Heute hört ihr mir zu, Jasmin, und meinem Kollegen Schrägstrich Ehemann.
Lorenz.
Genau. Ja, da sind wir wieder.
Du hast gar nicht mehr gesagt, dass der Lieblingspodcast ist.
Das ist mein Lieblings... Ja, guck, ich bin schon ganz eingerostet. Aber das wird sich jetzt künftig ändern. Weil wir haben nämlich beschlossen, wir haben viel vorbereitet und diskutiert und überlegt, wie wir das mit diesem Podcast machen. Es war auch schon zwischendrin, dass wir eigentlich schon innerlich abgeschlossen hatten, gesagt haben, ja, lassen wir das. Aber irgendwie gehört es halt zu uns.
Ich meine, und viele Leute sprechen uns ja auch immer wieder drauf an.
Ja, aber wirklich richtig viele. So, jetzt bei meiner Newsletter-Kolumne, wo es ja auch um die Natur geht, schreibe das Naturarium, da hatte ich jetzt eine Umfrage gemacht und ganz viele haben geschrieben, kannst du Bugtales wieder machen? Aber ihr wusstet ja nicht, dass das schon in Planung war. Und das wird jetzt auch wieder regelmäßiger geschehen. Diesmal sagen wir es auch nicht nur so, sondern wir haben einen Plan. Und zwar montags alle 14 Tage. Also auch ein fester Bugtales-Tag. Ich hoffe, Montag passt euch, weil das passt uns ganz gut. So, dann habt ihr immer Montag schon, wenn es in die neue Woche geht, direkt Bugtales auf euren Handys und Podcatchern und allem. Genau. Haben wir sonst noch eine Hausmeisterei?
Ich glaube nicht. Ja. Ich habe nur so ein bisschen drüber nachgedacht, dass, also zum Beispiel die Kirchenwoche, die beginnt ja schon sonntags.
Ja.
Und es ist ja nur quasi die Arbeitswelt, die moderne Arbeitswelt, die uns drauf getrimmt hat, dass dann jetzt der Montag immer der Wochenbeginn ist.
Ja, aber ich finde auch, also wir sind ja Bugtales der Wissenschaftspodcast, nicht Bugtales der Kirchenpodcast.
Also korrekt.
Dementsprechend nichts gegen Kirche, sondern ja. Aber ansonsten, ja, gibt es irgendwelche News. Ja, mein Roman ist draußen. Wow, wir haben echt lange keine Folge gemacht. Und bei Schreibes Naturarium gibt es ein neues Paket. Den Sperling, da schicke ich euch Post. Das mache ich schon bei anderen Paketen und so. Und jetzt mache ich das da auch. Also wenn ihr Briefe von mir bekommen wollt mit kleinen Kunstdrucken, Stickern und so, das ist euer Paket auf schreibesnaturarium.de. Ja, und ansonsten würde ich sagen, legen wir los, oder?
Attacke.
Attacke. So, und zwar erzähle ich heute über den Wald, was sich super trifft, weil wir waren ja gerade in Dänemark. Und ich bin jetzt übrigens absolut besessen mit Ornithologie. Das ist, ich werde jetzt, am Dienstag werde ich 38 und ich spüre schon dieses Vogelbeobachten-Phänomen, dass man plötzlich anfängt, Vögel zu beobachten seinen 30ern. Das zieht schon länger bei mir herauf. Ich glaube schon so seit ich 35, 36 bin, da kam es auf einmal. Ich dachte, ich bin immun. Also ich dachte, dadurch, dass ich Entomologin bin und so und mich eher für Insekten interessiere, passiert mir das nicht. Und ich habe einfach immer mehr Leute in meinem Umfeld fallen sehen, die plötzlich ein Fernglas kaufen, Kamerasysteme oder sagen, sie können da nicht, weil sie sind auf Birdwatching-Tour. Und ich dachte immer so, na, mir passiert es nicht. Lorenz, kannst du erzählen, wie war es denn mit mir in Dänemark? So.
Na, ja, kommt drauf an. Also ich meine, es war sehr bemerkenswert, dass du mich durchs komplette Land fahren lässt, quer durchs komplette Land.
Du hast es aber angeboten, okay?
Nicht nur einmal.
Ja, zweimal.
Und nicht nur hin und zurück, sondern genau, zweimal.
Um mir Objektive zu holen.
Ja, und um das noch ein bisschen plastischer zu machen, also das ist jetzt nicht als Vorwurf, jetzt nur um das ein bisschen
ist
zu beschreiben,
okay, ist die Wahrheit. Kannst erzählen, wie
wie es dich überkommen ist.
Es hat mich überkommen.
So, und dann hast du also mit dem besten Equipment quasi ausgestattet, hast du dich auf die Lauer gesetzt.
Mhm. Erzähl mal von der Haubenmeise. Es ist mittlerweile, also wenn man mir auf Instagram folgt, also bei Instagram einfach jetzt mit Schreiber eingeben, das verifizierte Profil, das bin ich, da durften sich alle 5 Tage lang, habe ich diese Haubenmeise verfolgt. Das sind so ganz kleine Meisen, die haben eine sehr frische Frisur. Sowas hatte ich in meinem Leben noch nie. Ich weiß nicht, wo das herkam. Ich konnte einfach nicht aufhören. Ich wollte unbedingt diese Haubenmeise fotografieren. Und die sind halt super scheu und sind immer ganz oben im Geäst. Von ja, Tannen und so Sachen, Kiefern und Fichten. Und das ist natürlich schlecht, wenn man wie ich nicht 30 Meter hoch groß ist. So. Und ich laufe ja auch nicht durchs Unterholz. Vor allem bitte nicht im Winter machen. Also sonst ist eh nicht gut. Aber gerade im Winter, wenn die Tiere so auf Energiesparflamme sind und dann vor dir weglaufen müssen quasi und du läufst da so durch und so. Also nicht du, Lorenz, sondern die HörerInnen. Also wenn du da so durch läuft, dann ist das natürlich mega viel Energie, was sie dann weiter verbrauchen, die sie aber nicht zur Verfügung haben eigentlich, weil das Nahrungsangebot so knapp ist. Ne? Und sowas mache ich natürlich auch nicht. Also stand ich immer auf dem Wegen, habe den Haugenmeisen hinterher geguckt. Ich habe sie immer gehört. Und es war echt zum Teil minus 5 Grad oder so, richtig so oder noch tiefer die Temperatur morgens. Und ich stand schon immer um 8 Uhr oder sowas dann da im Wald und habe auf diesen stundenlang auf diesen Vogel gewartet. Sogar am Anfang ohne Mütze, weil ich die nicht mit hatte. Ich habe nicht damit rechnen können, dass ich nach Dänemark gehe, irgendwas in meinem Gehirn komplett durchknallt und ich den Urlaub damit verbringe, was absolut nicht geplant war, stundenlang auf einen kleinen Vogel zu warten. Auf eine Meise vor allem. Also es ist jetzt nicht so, dass da, weiß ich nicht, Flamingo oder so, irgendwas total Ungewöhnliches. Das hat mich wahnsinnig gemacht. Ich habe die immer gehört. Und sie war nicht da. Und es hat mich irre gemacht. Ich habe den Urlaub ganz anders geplant gehabt. Ich wollte eigentlich lesen und so. Ich habe fast gar nichts gelesen. Also ich glaube vielleicht eine Stunde oder so in 2 Wochen. Und war die ganze Zeit draußen auf der Lauer. Und ich habe auch vorher nie an Haubenmeisen gedacht. In meinem ganzen Leben habe ich, glaube ich, noch nie an eine Haubenmeise gedacht. Naja, aber es ist mir gelungen. Nach 5 Tagen oder so. Vor allem wie, ne? Ich war tagelang allein unterwegs. Habe diese Meise verfolgt. Und dann ist Lorenz 30 Minuten dabei und dann ist sie einfach da, direkt vor uns, in diesem Kiefernding, in der Kiefer, hüpft da rum, hat sich sogar noch so in die Sonne, damit Lorenz sie gut sehen kann. Also ich hätte ihn umbringen können, aber gleichzeitig war ich froh, weil alles mit dir, Lorenz, ist besser, offensichtlich.
Ja gut, sie kam nicht einfach so aus dem Nichts, sondern wir haben sie ja dann vorher schon auch gehört und so und du hast sie ein paar Mal aus der Entfernung quasi schon.
Ja, du warst 30 Minuten da. Ich habe, glaube ich, 20 Stunden oder so dieser Meise aufgelauert und du warst 30 Minuten da und dann Haubenmeise. Das fand ich ein bisschen unfair, aber okay. Dann habe ich es noch versucht, also ich habe auch einen Seeadler da zum ersten Mal gesehen, noch einige andere total coole Vögel. Und ich habe da noch versucht, den Schwarzspecht, glaube ich. Aber den habe ich nur gehört und nicht gesehen. Und den Kleiber, den habe ich da irgendwie gesucht. Und das hat auch nicht geklappt.
Ja, den hast du dann hier gefunden.
Den habe ich dann hier gefunden, genau wie den Eisvogel. Ja, auf jeden Fall berichte ich von meinen Birding-Abenteuern mit ganz vielen schönen, hoffentlich schönen Fotos. Auch in meinem Newsletter-Kolumne. Also lohnt auch es kostenlos zu abonnieren. Man muss kein Mitglied sein, um mein Vogel-Update zu erhalten, einmal im Monat. Weil ich bin ja Anfängerbörderin, ich bin ja blutige Anfängerin. Und da könnt ihr verfolgen, wie es so wird. Ob ich was lerne und ob ich schöne Fotos mache.
Kann ich noch einen Gedanken dazu äußern? Und zwar, wir sind da ja drauf gekommen, indem wir so eine Doku geguckt haben.
Ja.
So eine enorm gute Dokumentation.
Nee, nicht drauf gekommen, das war schon mittendrin. Da war ich schon in der Gewalt der Haubenmeise.
Das war so der...
Ja.
Ah, okay, das war so der Wendepunkt sozusagen. Ja. Auf jeden Fall, ich bin dadurch so draufgekommen. Also enorm gut gemachte Dokumentation.
Ja, die heißt Lifers.
Über zwei Amerikaner, wie sie quasi so eine Herausforderung annehmen und versuchen da eben innerhalb eines Jahres möglichst viele Vogelspezies zu dokumentieren, zu finden und zu dokumentieren. Und die sprechen dann auch so mit ein paar Leuten, also auch befreundeten oder bekannten anderen Birdwatchern. Und es gibt da eine Frau und die spielt immer so ein bisschen den Teufelsadvokaten, weil die sagt dann immer so, ja, das ist ja alles total toll, was ihr macht und ich bin auch total gern dabei und so. Aber ihr müsst euch ultimativ immer fragen, was bringt das denn den Vögeln? So, wenn ihr da jetzt einen neuen Rekord habt und so. Und ich finde, was total toll ist, also zum einen, wie du es ja eben schon gesagt hast, also du würdest niemals in ein Naturschutzgebiet da irgendwie einmarschieren, um irgendeinen Schnappschuss zu machen. Mhm. Aber gleichzeitig mit den tollen Fotos, die du dann quasi auch teilst, gibst du den Vögeln ja so eine Plattform. Mhm. Und man kann natürlich nur was schützen, wo man weiß, dass es irgendwie schützenswert ist. Genau. Ja. Und dadurch, dass du die so ins Schaufenster stellst, ist dem auf jeden Fall enorm gedient, was uns auch nochmal die Möglichkeit verleiht, darauf hinzuweisen, dass ja gerade die Stunde der Winter.
Nee, aber wenn der Vögel Podcast rauskommt, ist es nicht mehr.
Ah, okay. Dass gerade die Stunde der Wintervögel war.
Ja, aber hier, also wir nehmen gerade volle Transparenz. Es ist gerade Freitag, wir nehmen auf. Und hier in Hamburg war ja Schneesturm. Ich hatte eigentlich davor alles geplant. So, ja, Freitag geht's direkt los bei mir. Dann, ja, also ging's nicht. Aber morgen, ich spekuliere auf morgen Samstag, dass ich zumindest nicht weggepustet werde oder mir Äste auf den Kopf fallen, während ich da an der Stelle, an der ich halt sonst immer zähle, ich hätte jetzt auch hier aus dem Fenster zählen können oder so, aber ich will ja schon immer da für mich auch, für meine eigene Statistik und zu vergleichen von Jahr zu Jahr. Ja. Aber gut, genug über Vögel. Wir begeben uns jetzt an den Ort, wo die Vögel leben. Es geht aber nicht um Vögel jetzt hier. Also sorry, alle, die sich schon gefreut haben, aber es wird bestimmt oft um Vögel gehen, da ich absolut gesund obsessed bin, wie eine ganz normale neurodivergente Person, sehe ich das alles sehr locker und gar nicht obsessiv. Gott sei Dank. Bin ich froh. Ne? So, also es geht um den Wald. Und da gehen wir jetzt rein, Lorenz. Und du weißt ja, in Deutschland, wir gehen ja, also wenn du hier rumläufst, ne, da stößt man ja schon relativ schnell auf Wald. Und die Frage ist natürlich so, ja, was ist überhaupt ein Wald? Ist das irgendwie ein Wirtschaftsraum? Ist das nur für die Tiere? Ist das, keine Ahnung, die Dichter und so und die Maler, ist das für die ein Ort oder so? Und dann gab es ja auch Märchen und so. Das sind eigentlich so Sachen, die ich mir, so Fragen, die ich mir gestellt habe, so was bedeutet uns Wald eigentlich? Mhm. Ne? Und dafür müssen wir natürlich erstmal festlegen, was ein Wald ist. Ne? Mhm. Und die Antwort darauf ist natürlich wieder, so wie alles in Deutschland, nicht so einfach. Mhm. Im Alltag, meine ich, wissen wir ja, wenn wir einen Wald betreten, ne? Das Licht verändert sich so, die Luft riecht anders und über uns schließen sich die Kronen zu einem Dach und dann merken wir so, ach, wir sind jetzt in einer anderen Welt. Aber natürlich ist die Frage, wann wird so eine Ansammlung von Bäumen zum Wald? Und da habe ich im deutschen Bundeswaldgesetz nachgeschaut, wie das ist. Ganz romantisch. Und das ist halt, da sagen die quasi, es ist eine mit Forstpflanzen bestockte Fläche. Und die Mindestgröße, das hängt jetzt vom Bundesland ab, liegt irgendwo zwischen 0,1 und 0,5 Hektar. Ne? Und ich kann zitieren aus dem Gesetz. Paragraph 2, Wald. 1. Wald im Sinne dieses Gesetzes ist jede mit Forstpflanzen bestockte Grundfläche. Als Wald gelten auch kahlgeschlagene oder verlichtete Grundflächen, Waldwege, Waldeinteilungs- und Sicherungsstreifen, Waldblößen und Lichtungen, Waldwiesen, Wildäsungsplätze, Holzlagerplätze sowie weitere mit dem Wald verbundene und ihm dienende Flächen. So, ja, also Wald ist auch nur, weil jemand irgendwie den Wald abholzt oder so, ist nicht plötzlich kein Wald mehr. Mhm. Ja, ist trotzdem noch ein Wald und mit den entsprechenden Gesetzen versehen.
Und kann ich eine Frage stellen?
Ja.
Und zwar, weil du jetzt gesagt hast, so 0,5 Hektar, kannst du eine Referenz dazu geben, wie viel mal das Saarland oder wie viele Fußballplätze sind das?
Kann ich leider nicht. Ich habe mir auch gedacht, ich hätte das Saarland nochmal da mit reinbringen sollen. Aber ich finde es immer so gut, weil, also ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie groß das Saarland ist. Es hilft mir auch nicht, ehrlich. Ich sag's ganz ehrlich, wahrscheinlich bin ich die einzige Person, aber wenn mir jemand sagt, halb so groß wie Saarland, denke ich mir so, oh, es klingt groß, aber ist das Saarland groß? Wahrscheinlich schon. Oder ist es klein? Ist es mittel? Warum immer Saarland? Weil es vielleicht besonders groß ist? Ist es das größte Bundesland? Ich habe keine Ahnung. Gott, ich blamier mich hier komplett. Und deswegen erzähle ich einfach weiter. So, international setzt die FAO, das ist die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der United Nations, die Grenze bei einem halben Hektar an. Und aber auch noch so mit der Definition, dass die Mindesthöhe der Bäume 5 Meter sein muss. Und der Kronenschluss über uns muss dann mindestens 10% betragen. Also es reicht nicht, wenn da so eine andere Höhe ist, da stehen 4 Bäume oder so auf einem Hektar, auf einem halben Hektar. Das ist kein Wald, so, ja. Und Wald ist ja auch so ein ganz spezieller Lebensraum. Also jetzt haben wir so die Fläche angeguckt. Aber das Wesen des Waldes ist ja eigentlich, dass das so ein Stockwerkslebensraum ist. Ne? Also vom Grundwasser bis hoch in die Baumkronen. Und jedes Stockwerk hat auch so seine eigenen Bewohnerinnen, Bewohner, ganz eigene Lichtverhältnisse, Temperaturen und so. Und jede Etage funktioniert ja so ein bisschen anders. Ne? Also du hast den Waldboden, dann hast du die Krautschicht mit den ganzen Frühblühern, dann geht es ja jetzt dieses Jahr bald auch wieder los mit den Buschwindröschen und so. Dann hast du die Strauchschicht, da wächst sowas wie Hasel, Holunder und so. Und dann natürlich die Baumkronen, wo die ganzen Bäume stehen, wo die Haubenmeisen mich in den Wahnsinn treiben. Ja, also das ist halt so ein ganzer Verbund und dann natürlich die ganzen Lebewesen, ne? Bäume, keine Ahnung, Sträucher, Kräuter, Pilze, Tiere, Mikroorganismen, alles Mögliche, wohnen da in so einer Beziehung, ne? Mhm. Und dem Wald gegenüber steht natürlich auch der Forst. Ja, das ist dann was anderes. Wir haben sehr viel Forst auch hier in Deutschland und das bezeichnet halt einen bewirtschafteten Wald, der gezielt angelegt und gepflegt wird, um halt irgendwie Holzertrag zu liefern, ja. Mhm. Und historisch entstand diese Unterscheidung, als wir Menschen halt begannen, die Wälder systematisch zu nutzen und dann mit halt auch zu gestalten. Und das ist auch recht eng mit unserer Geschichte verwoben. Aber jetzt geht's erst nochmal zurück in ein Land vor unserer Zeit. Ach Gott, dieser Film hat mich damals gebrochen als Kind. Gut, dass ich danach die Serie Als die Tiere den Wald verließen gesehen habe, weil die ist ja auch ganz besonders fröhlich. So. Aber gehen wir jetzt zurück an die Anfänge der Wälder hier in Deutschland und das reisen wir mal 20.000 Jahre zurück zum Höhepunkt der letzten Eiszeit. Ja, und damals hätte niemand jetzt Deutschland irgendwie als bewaldetes Land gesehen. Damals war es halt so, dass Gletscher Skandinavien die Alpen bedeckt haben und dazwischen erstreckte sich halt so sozusagen da, wo jetzt so Mitteldeutschland wäre. Und das sah halt damals so aus wie die sibirische Tundra, ne? Also Permafrostboden, Gräser, Kräuter, so ein paar Zwergsträucher. Und zwischendrin laufen Wollhaarmammuts rum, Rentiere und Moschusochsen. Also all das, was es jetzt in Deutschland nicht mehr gibt. Und Mammuts zum Beispiel auch nirgendwo. Mhm. Und die Bäume, die davor da standen, die sind da natürlich alle erfroren. Es gab aber noch wärmere Refugien, wo die noch da waren. Ja, zum Beispiel auf der Balkanhalbinsel, in Südfrankreich, Spanien oder Italien gab es noch Stellen, wo Bäume überleben konnten, ne? Und haben die Kälte dann halt in so isolierten Populationen überstanden.
Mhm.
Und als sich das Klima dann vor ungefähr 12.000 Jahren begann, sich wieder zu erwärmen, haben sie sich halt wieder ausgebreitet, ne? Und haben so, sag ich mal, Mitteleuropa zurückerobert. Und es ist ja so, dass wenn du so eine Kahlfläche hast, da gibt es ja so Pionierbaumarten, die da besonders schnell wachsen. Also damals war es dann so, dass Birken und Kiefern den Anfang gemacht haben und die kamen gut mit dem kargen Boden und auch den starken Temperaturschwankungen, die es damals noch gab und den kurzen Vegetationsperioden zurecht. Also es war schon noch so, Winter immer sehr lang und alles. Und wenn man sich da Pollenfunde aus den Seesedimenten damals angeschaut hat, hat man einfach gesehen, wie diese Rückeroberung ablief. Also zuerst tauchten eben die Birkenpollen auf, dann die der Kiefern, dann folgten weitere Arten in so einer typischen Abfolge. Und die Birken bereiteten den Boden halt auch vor, denn das Laub hat sich dann zersetzt, hat den Boden mit Nährstoffen angereichert und Humus erschaffen. Und so konnten dann noch anspruchsvollere Pflanzen keimen. Mhm. Und in dem Schatten siedelten sich dann so die nächsten Generationen an. Und bis heute sind Birken so Pionierbäume, ne? Also wenn irgendwo im Wald gerodelt wird, dann Birken, Pappeln, Weiden und sowas, die tauchen relativ schnell auf. Vor 9000 Jahren dann übernahm ein Baum die Vorherrschaft, hätte ich nicht gedacht. Mhm. Aber die Hasel, wo ich so denke, ja, stimmt eigentlich, macht voll Sinn. Die wachsen ja auch schnellwüchsig, genügsam und so.
Oh ja.
Und da sieht man halt in diesen Pollenkurven aus dieser Zeit einen richtigen Boom. Und die Haselnuss war natürlich auch für die Menschen super wichtig. Also das ist für die Menschen der Mittelsteinzeit war das halt auch so eine absolute Top-Nahrungsquelle. Und archäologische Fundstellen aus der Epoche enthalten halt oft riesige Mengen an Haselnussschalen. Ja, also die Menschen haben das sehr viel gegessen, konntest ja auch sehr viel mitmachen. Und wenn man sich so vorstellt, die Wälder dieser Zeit, die müssen jetzt ganz anders ausgesehen haben, als wir uns heute so einen Wald vorstellen. Es waren eher so lichte, strauchreiche Landschaften mit viel Unterwuchs und durchzogen von vielen Lichtungen, Feuchtgebieten. Also es war gar nicht so, dass man stellt sich ja oft vor, bestimmt oh, komplett waldbedeckt und geschlossene Kronen und alles dunkel sozusagen.
Urwald quasi.
Genau, aber war da nicht so, ne? Mhm. Und der Wald hat sich von seinem Look her verändert, Richtung so, wie wir es jetzt kennen. Als vor ungefähr 6000 Jahren die Rotbuche Mitteleuropa erreicht hat. Und die Buche wanderte dann langsam von ihren eiszeitlichen Refugien in Südosten Europas nach Norden und Westen, ungefähr 300 Meter pro Jahr. Also dauerte ein bisschen, bis die angekommen hat. Aber wo sie dann einmal Fuß gefasst hatte, hat sich alles verändert, ne? Die Buche ist halt eine Schattenbaumart, das heißt, ihre Keimlinge können im Schatten des eigenen Kronendachs wachsen, während eher so lichtbedürftige Arten wie Eichen, Kiefern dort jetzt nicht so eine Chance haben. Und Buchenwälder sind deshalb oft Hallenwälder, also wirklich wie so eine Halle, weißt du? Unter dem geschlochenen Kronendach ist es halt so dunkel, dass da kaum was wächst und die mächtigen grauen Stämme tragen dieses grüne Dach dann eben wie so wie eine Halle, wie die Säulen der Kathedrale oder so, ne?
Mhm.
Und dieser mitteleuropäische jetzt Urwald, also wenn man den so nennen will, bestand halt zu großen Teilen aus Buchen, zwischendrin ein paar Eichen, Linden, Ulmen und Eschen und so. Gerade an Standorten, die der Buche vielleicht zu nass oder zu trocken oder zu nährstoffarm waren. So, aber da ist schon eine Zeit, also das war jetzt so vor 6000 Jahren, aber schon vorher gab es schon menschliche Aktivität, die sehr viel verändert hat. Also schon vor ungefähr 7500 Jahren begannen die ersten Bäuerinnen und Bauern in der Jungsteinzeit den Wald so ein bisschen auf die Pelle zu rücken. Ne?
Mhm.
Also sie kamen aus dem Nahen Osten rübergewandert, hatten Getreide und Haustiere im Gepäck und brauchten natürlich Platz für Felder und Weiden, so wie wir heute ja auch. Und mit Steinäxten und Feuer haben die dann halt Lichtungen geschaffen, wobei das Feuer die Hauptarbeit erledigte. Brandrodung ging ja recht schnell, das Feuer räumte die Vegetation ab und die Asche düngte auch noch den Boden mit Mineralstoffen und so. Das ist natürlich auch gut.
Mhm.
Und da war es aber so, dass die, dass so eine Wanderwirtschaft war, ne? Also ein paar Jahre haben dann die Felder gute Ernte getragen, bis dann die Nährstoffe erschöpft waren, die Erträge wieder sanken und dann sind die Menschen eben weitergezogen. Sie rodeten dann die nächsten Flächen und ließen die alte aber brachfallen. Das heißt, der Wald wuchs auf den verlassenen Äckern nach, wurde nach einigen Jahrzehnten wieder gerodet, wuchs wieder nach und so weiter. Und diese Wanderfeldwirtschaft prägte die Landschaft damals halt über Jahrtausende und hinterließ eben so ein Mosaik aus Wäldern in verschiedenen Altersstadien. Mhm. Und dann gibt es so eine Kultur, ich weiß nicht, ich habe selber auch früher, glaube ich, nicht davon gehört, weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, aber die Linearbandkeramiker, die gelten als die ersten bäuerlichen Gemeinschaften in Mitteleuropa und den Namen haben sie eben von so linearen Mustern, die man auf ihren Tongefäßen gefunden hat, ja. Und die haben halt die Landschaften, in der sie gewohnt haben, sehr gut verstanden und konnten sie auch schon sehr gezielt nutzen. Ab ungefähr 5500 vor Christus siedelten die dann entlang großer Flusssysteme wie dem Rhein, Main oder Donau. Und als Forschende ihre Siedlungsräume rekonstruiert haben, fiel ihnen auf, wie einheitlich sie aufgebaut waren, ne? Also fast immer wählten die Menschen Lössböden, meist an flachen Talhängen oder überhalb von Auen. Und Löss ist so ein feines, vom Wind abgelagertes Sediment aus der letzten Eiszeit. Und es bildet tiefgründige und eben auch nährstoffreiche Böden, die Wasser gut halten und sich auch mit einfachen Werkzeugen bearbeiten lassen. Also eigentlich ideale Voraussetzungen für eine frühe Landwirtschaft. Ja, und diese Eigenschaften, also die Bodeneigenschaften, haben bestimmt, wo Ackerbau überhaupt möglich war und damit dann auch, wo die Dörfer entstanden. Und der Biologe Hans-Jörg Küster, der ist leider 2024 verstorben und ich habe schon einige Bücher von ihm gelesen, auch hier und der macht immer, hat ganz tolle landschaftsgeschichtliche Sachen gemacht. Und er hat auch in seinen vegetationsgeschichtlichen Arbeiten gezeigt, dass bandkeramische Siedlungen fast ausschließlich auf solchen Böden lagen, ja. Mhm. Und der Wald spielte damals halt schon auch von Anfang an eine zentrale Rolle für die Kultur. An den höher gelegenen Hängen wuchsen Eichenmischwälder, die Holz natürlich dann in erreichbare Nähe lieferten und Ackerflächen, Wasser und Wald lagen alle ganz nah beieinander. So. Und aus diesem Gefüge heraus entstanden auch diese Langhäuser. Also die haben die auch schon den Wald dann intensiv zum Bauen benutzt. Das sind nämlich so ganz langgestreckte Häuser, lange Pfostenreihen aus Eichenholz, um die dann diese Dächer getragen haben, unter denen eben Menschen, Vorräte, Nutztiere als mögliche Platz gefunden hat. Und der Bedarf eben an diesem Bauholz, an Brennholz, Weideflächen und so weiter, griff dann natürlich direkt in die Waldstruktur ein. Das heißt, da wurde auch viel gerodet. Das Vieh hat dann die Flächen auch offen gehalten und die wiederholte Nutzung hat verhindert, dass der Wald zurückkehrte. Und so entstand rund um die Siedlung auch so ein bisschen wie heute, weißt du, so ein Mosaik aus Feldern, Weiden, Gehölzen, Restwald und so, was ja schon irgendwie unsere Landschaft ja auch prägt. So. Aber jetzt wandern wir ein bisschen weiter in der Geschichte. Und zwar ins alte Rom quasi. Also wir sind jetzt im Jahr 98 nach Christus. Und da hat der römische Geschichtsschreiber Tacitus, vielleicht hast du von dem schon mal gehört, also ich hatte, meine erste Fremdsprache war Latein. Ich bin eine von den Personen, die das mit C ausgesprochen sprechen. Also es gibt auch Tacitus so. Mhm. Meine Lateinlehrer haben es alle mit so Tacitus ausgesprochen, dementsprechend.
Haben die auch Caesar gesagt dann?
Ja, Kirkus und so, aber ich glaube, es gibt auch mehr Hinweise darauf, dass das richtiger ist. Aber ich habe es halt anders gelernt. Also sind wir jetzt bei Tacitus. Der hat von 58 bis 120 gelebt. Und er hat eine Schrift verfasst, Germania hieß das. Und die hat das Bild der Germanen und ihres Waldes für Jahrhunderte geprägt. Ne? Mhm. Und ich sag mal so, Tacitus hat es nicht so gemocht. War nicht so der Waldtyp. Ja, er beschreibt quasi in seiner Schrift ein Land mit hässlichen Landschaften und rauem Klima, bedeckt von Wäldern und Sümpfen und er findet es insgesamt ein bisschen giddelig, glaube ich. Ich zitiere. Und wer hätte denn auch ungerechnet die Gefahr auf dem schauerlichen, unbekannten Meere, Asien, Afrika oder Italien verlassen und nach Germanien ziehen mögen, in ein ungestaltes Land unter rauem Himmel, wüst zu bewohnen und anzuschauen für alle, die da nicht heimisch sind. Und dann hat er auch geschrieben, das Land sieht wohl nicht überall gleich aus, doch allenthaben starrt schrecklicher Urwald, dehnen sich hässliche Sümpfe. Es ist feuchter gegen Gallien hin, windiger gegen Noricum und Pannonien. Saatgut trägt es, Fruchtbäume gedeihen nicht. Vieh ist häufig, aber meist unansehnlich. Also, ja, also ihm waren sogar dann auch die Kühe zu hässlich. Alles, fand er alles schlimm. Man muss dazu sagen, dass er kein einziges Mal in Germanien war.
Klassiker.
Ja, er hat sich auf ältere Quellen gestützt, also so Berichte zurückkehrender Soldaten und so. Oder auf Schriften wie sein Vorgänger Plinius des Älteren und dessen, ja, mittlerweile verschollen, glaube ich, Bella Germaniae. Und es war so ein bisschen so, er schrieb also so eine Mischung aus Fakten, Hören, Sagen und ja, so literarisch-propagandistischer Konstruktions, kam halt damals gut an, auf Germanien zu schimpfen, ne? Also, ja. Bisschen nicht hin, so, oh ja, ist doch viel schöner als in Rom. Nein, nein, Rom ist das Beste, ne? So, wandern wir mal weiter durch unsere Kulturgeschichte. Also, Römer, keine Fans vom Deutschen Wald. Im Mittelalter war es schon wieder anders. Also, da war, ich meine, früher war natürlich zu in Germanien und so, da war der Wald auch sehr wichtig für die Leute im Mittelalter. Eben auch und wie die den Wald genutzt haben damals, unsere Vorfahren, hat sehr geprägt, wie der Wald heute auch noch funktioniert. Weil, also damals haben natürlich die Menschen mit dem Wald und von ihm gelebt und da gab es zum Beispiel die Waldweide, ja, also im Herbst trieben die Bäuerinnen und Bauern ihre Schweine in den Wald, wo diese sich dann an Eicheln und Bucheckern satt fraßen. Mhm. Und vielleicht kennst du das, ich weiß nicht, diese Mast unter dem Begriff Eichelmast. Also die war so wichtig, dass der Wert eines Waldes oft in der Anzahl der Schweine angegeben wurde, die er ernähren konnte. Hm. Ja. Und diese Waldweide formte eben offene, parkartige Wälder. Also nicht mehr mit so viel Unterwuchs, ne, mit weit ausladenden Eichen und wenig Krautschicht und so. Denn die Schweine fraßen natürlich auch die ganze Krautschicht weg, aber auch die Sämlinge und die Keimlinge und so. Und die Wälder, die sich dadurch geformt haben, nennt man Hutewälder. Und man findet es heute tatsächlich noch im Reinhardswald in Hessen oder in Sababurg. Und ja, da kriegt man so ein Gefühl davor, für wie die deutschen Wälder vor einigen hunderten Jahren ausgesehen haben.
Weißt du, was ich mir gut vorstellen kann? Hm? In so Filmen aus der, also über diese Zeit oder auch Serien, so die im Mittelalter spielen, wenn man dann so diese klassischen Szenen hat, dass irgendwelche Ritter so durch den Wald reiten, dann sind das ja meistens so Wälder, wie wir sie jetzt kennen.
Ja.
Und dabei, hast du jetzt gut beschrieben, weiß man eigentlich, dass die Wälder im Mittelalter halt ganz anders aussahen.
Mhm.
Und das macht man aber nicht. Also weil es zum einen mega aufwendig ist, da jetzt einen Wald umzubauen für das Setting. Aber auch, glaube ich, weil die Leute dann irgendwie sagen würden, hä, wie sehen denn die Wälder da aus? Also sie wissen das gar nicht und es würde dann weniger glaubwürdig wirken, obwohl es quasi realistischer wäre, so aus historischer Perspektive.
Ja. Ja, stimmt auf jeden Fall. Und auch so, wenn du so Dokus anguckst, wo die so Urzeitszenen nachstellen, zur Zeit des ich bin ein bisschen verhüstelt, Gott, zur Zeit des Wollhaar-Mammuts und so, ja, die haben ja, da dachte man, oh, früher, ihr habt schon alles Urwald, aber diese große Megafauna hat den Wald ja quasi, hat ganz viele Flächen offen gelassen. Also da war tatsächlich mehr so offene Weidefläche und alles, weil die Tiere haben das ja niedergetrampelt und Sämlinge abgefressen. Also stell dir einfach riesige Rehe vor, sozusagen von der Funktion her, die da durchwandern, alles abknabbern. Also da gab es sehr viel Offenlandschaft und das denken die Leute auch immer nicht. Und wenn man das so darstellen würde, würden die auch denken, hä?
Ja.
So, ja. Das war jetzt nicht nur diese Eichelmast und alles oder der Holzeinschlag, der im Mittelalter die Wälder geprägt hat, sondern es gab ja auch die Köhlerei. Ne? Weiß nicht, ob du Siedler gespielt hast.
Klar.
Köhler, sehr wichtig.
Ja, ja.
Ja. Oder auch jetzt Männerlords, Köhler, auch wieder wichtig. Das ist ein Gewerbe, das heute eigentlich relativ vergessen ist, aber hat den Wald eben über Jahrhunderte geprägt. Ja. Die Köhlerinnen und Köhler lebten wochenlang bei den Meilern im Wald, in denen sie eben Holz verbrannt haben zu Holzkohle. Und die brennt heißer als Holz und war dann für Sachen wie Eisenverhüttung, Glasherstellung und andere Gewerbe quasi unverzichtbar. Und der Bedarf war halt auch sehr groß. Um eine Tonne Eisen zu verhütten, brauchte man etwa 5 Tonnen Holzkohle. Und um die herzustellen, brauchte man 10 Tonnen Holz. So, das heißt, die Glasherstellung war sogar noch holzhungriger. Denn neben dem Brennstoff brauchte sie auch Pottasche, die eben aus Buchenholz gewonnen wurde. Und ganze Regionen wie der Schwarzwald oder der Thüringer Wald wurden durch diese Industrien geprägt und massiv entwaldet. Da gibt es so ein paar auch so Kupferstiche und so aus der Zeit. Kann ich ja in die Folgenbeschreibung mit reinpacken, verlinken. Und da sieht man zum Beispiel das Schloss Zeil und drumherum ist einfach alles so entwaldet, obwohl das eigentlich mal im Wald stand. Ne? Und ja, so war das halt im Mittelalter. Aber es war jetzt nicht so, dass der Wald nicht so ein einheitlicher Natur- und Rechtsraum war. Also jetzt in Deutschland, ich habe eben aus dem Bundeswaldgesetz zitiert, natürlich gibt es von Bundesland zu Bundesland Unterschiede, aber trotzdem weiß man recht generell, was im Wald geht und was nicht, ne? Aber im frühen Mittelalter war das halt noch so ein Flickenteppich aus Rechten, Verboten, Zuständigkeiten und so weiter und so fort, ne? Und ganz zu Anfang im Mittelalter war es noch so, dass so ziemlich jeder den Wald nutzen durfte. Also Holz sammeln, Vieh weiden lassen, Wild jagen und so.
Mhm.
Und der Begriff Forst bezeichnete damals übrigens nicht so den Forst, wie wir es heute verstehen, sondern rechtlich ausgegrenztes Land. Das heißt, das lateinische Forestis meinte Flächen, die aus der allgemeinen Nutzung herausgenommen waren, mhm. ja, wo du das eben nicht alles durftest.
Mhm.
Und im Laufe des Mittelalters änderte sich sehr viel. Die Herrschenden haben halt begonnen, bestimmte Waldgebiete zu forestieren, also einzelne Nutzungen zu verbieten. Fing an mit der Jagd, also dass du da nicht im Wald vom Herzog jagen kannst, das wäre dann Wilderei gewesen. Dann wurde dann über solche Gebiete der Wildbann verhängt. Das heißt Jagdrecht exklusiv König oder Grundherrn oder so. Und diese Bannwälder standen unter ganz besonderem Schutz und wer erwischt wurde, hatte wenig zu lachen. Also da gab es halt schon schwere Strafen, also sowas wie Hand abhacken, Augen ausstechen, Ausweiden und ähnliche schöne Sachen. Also das war schon sehr, sehr anders. Ich habe auch mal in dem Buch gelesen, so ging es um die Geschichte der Förster, dass Förster früher, zu der Zeit halt, also so was man darunter verstand, eher so ein absoluter, wie so eine Horrorfigur war. Weil wenn er dich zum Beispiel erwischt hat, dass du einem Baum irgendwie nachhaltig geschadet hast, zum Beispiel das Ringeln, ja, also das Ringeln von Bäumen, das heißt, man schneidet so einen Ring Rinde ab. Und der Baum kann dann nicht mehr weiterleben, weil er die Stoffe und das Wasser direkt unter der Rinde da transportiert. Und wenn du das abschneidest, dann stirbt der Baum. Wenn du da erwischt wurdest, da habe ich irgendwie so einen Fall gelesen, da wurde dir der, Achtung, Triggerwarnung, eklig, der Bauch aufgeschnitten und dann wurde da quasi dein Darm da festgemacht und du musstest um den Baum rennen, bis dein Gedärme draußen waren, dann bist du tot umgefallen. So Sachen. Ja, also ist nicht so wie heute, wenn du einen Förster triffst, so hey, hey, cool, dass du da bist, sondern ja, schlimm. Sehr eklig. Hab da so ein paar Quellen gelesen, ekelhaft. So.
Gut, andererseits, wenn du natürlich so einen Baum ringelst, dann ist es ja wie, wenn du einen Menschen quasi...
Ja, Menschen ringelst, wurde ja. halt der Mensch geringelt. So. Ja. Also ich sag nicht, dass es unlogisch ist, ich sag nur, dass es absolut ekelhaft ist. Ja. Naja, so. Ja, da gab es auch so Sachen, wie zum Beispiel das mit dem Ausstechen der Augen und alles, ja, abhacken der Hand. Das Problem war, also die haben das dann irgendwann aufgehört mit diesen Strafen, sondern lieber gleich... gehängt oder so,
mhm.
Weil die natürlich dann den Leuten die Hände genommen haben, die Augen und dann plötzlich Leute produziert haben dadurch, die ihren Lebensunterhalt nicht mehr bestreiten konnten und dann lagen die denen auf einmal auf der Tasche und deswegen haben die damit aufgehört und dann entweder nur Verwarnung, Gott sei Dank, Bußgelder und so Zeug, naja, oder in ganz schweren Fällen dann halt ja, Hinrichtung, aber schon eher so Richtung Bußgeld und so gegangen, weil man gemerkt hat, entlastet die Staatskasse nicht, wenn du dann lauter Bedürftige hast. Ja, war eine andere Zeit. So, aber es gab trotzdem auch, also das ist jetzt nicht, die Leute sind nicht rumgerannt und haben alle umgehackt oder so. Also es gab durchaus Waldgerichte und so. Und die gab es sogar in manchen Regionen bis zur Neuzeit. Und da wurde eben über Nutzungsrechte und Verstöße verhandelt. Also das waren jetzt auch die Extrembeispiele. Ja, normalerweise gab es da halt auch Bußgelder oder sowas. Und natürlich gab's da natürlich unterschiedliche Interessen, ne? Die Bäuerinnen und Bauern haben halt auf die alten Rechte gepocht, gesagt, hier, ja, ich will meine Schweine im Wald hüten, ich brauche Holz, ich will streuen Laub nutzen für die Ställe und so. Und die Landesherren haben halt gesagt, ja, nee, macht er nicht. So und schränken die Kontrolle ein und der Streit, also diese Streitigkeiten zogen sich halt über die Jahrhunderte und deswegen gibt es auch so viele verschiedene Waldordnungen, Weistümer, Prozesse, alles Mögliche.
Mhm.
Und ich meine, es ist auch nicht so viel anders, an den Gerichten, so wie heute an den Gerichten, da gibt es auch, wird ja auch viel verhandelt zu so Besitzrechten und alles Mögliche, nur dass da halt niemand mehr ausgeweidet wird, Gott sei Dank. So, aber, also wie gesagt, Wald wurde stark genutzt und im späten 17. Jahrhundert stand der Wald zum Beispiel im Erzgebirge im Zentrum der sächsischen Wirtschaft. Also es war so richtig so, da haben die Leute wirklich vom Wald gelebt. Es wurde immer intensiver, die Waldnutzung, ja.
Mhm.
Und gerade dort in Sachsen gab es dann halt den Silberbergbau, vor allem um Freiberg herum, und der hat halt riesige Mengen Holz verschlungen. Ne? Also Grubenbauten brauchten eben Stämme, Schächte brauchten so einen Konstruktionsunterbau für Wasserhaltung und Transport. Und die Hüttenwerke haben natürlich auch Holzkohle eingesetzt, genauso die Glashütten, die das gebraucht haben, die Hammerwerke, die Salinen. Und dieselbe Ressource versorgte fast alle Produktionsbereiche und der Holzeinschlag übertraf natürlich das Nachwachsen der Bäume bei weitem, ja.
Mhm.
Und es gab jetzt immer mehr Kahlschläge, wo wirklich gar nichts mehr da war. Die Böden haben natürlich nicht nur, dass die alle so Probleme mit Erosion hatten, weggeschwemmt wurden, die haben auch insgesamt an Fruchtbarkeit verloren. Und auf vielen Flächen wuchs halt auch gar keine jungen Bäume mehr nach. Ja, die Transportwege wurden dadurch immer länger. Wer da irgendwie Siedlungsbauspiele spielt, so wie ich, man kennt das, man rodet das und Wald ab, hat vergessen, Förster zu setzen und dann müssen die Holzfäller immer länger laufen. So. Die Preise stiegen dann natürlich auch. Und es gab immer mehr Versorgungsengpässe, die den Bergbau gefährdet haben, ja. Das heißt, für den sächsischen Staat war der Wald eigentlich eine strategische Größe, ne? Und die Leistungsfähigkeit des Waldes entschied halt über Einnahmen, über auch Beschäftigung von den Leuten und damit natürlich auch, kennt man ja, politische Stabilität. Und deswegen war es irgendwie wichtig, die Karre aus dem Dreck zu ziehen. So, dann gab es einen Mann, dessen Eltern sich einen Scherz erlaubt haben und ihn Hans Karl von Karlowitz genannt haben. Gleich geschrieben, C-A-R-L, Karl und Karlowitz auch mit C-A-R-L. Der hat von 1645 bis 1714 gelebt. Und der hat halt diese Zusammenhänge halt hautnah gesehen und auch verstanden. Ja, also er war damals Oberberghauptmann und war für das Bergwesen verantwortlich und damit dann halt auch für die Holzversorgung. Und er hatte halt so einen familiären Hintergrund, der seinen Blick darauf auch so geschärft hat. Also mehrere Generationen seiner Familie hatten im Forstenjagdwesen gearbeitet. Sein Vater war sogar Oberforstmeister gewesen. Und der Wald erschien ihm also früh als gestaltbarer Wirtschaftsraum. Und auf seiner mehrjährigen Bildungsreise, der feine Herr, vertiefte er diese Perspektive. In den Niederlanden, in England beobachtete er da schon so agrarische Reformen, also frühe Formen rationaler Landnutzung und auch so staatliches Ressourcenmanagement, ja. Und damals war es so, dass England als Vorbild für landwirtschaftliche Innovationen galt und in Frankreich studierte er dann auch die Forstgesetzgebung unter Jean-Baptiste Colbert. Und diese große, also der hat von 1619 bis 1683 gelebt und die große Ordonnance von 1669 ordnete die königlichen Wälder, regelte die Nutzung und es ging halt auch um Wiederbewaldung und alles und die langfristige Sicherung der Holzversorgung.
Aber hieß nicht auch der Finanzminister von einem von den französischen Königen Colbert?
Ich musste auch, ich frage, ich glaube, das ist er.
Ja.
So. Und der hat halt gesehen, krass, wieder so, wieder Aufforstung und so Sachen, ne? Wildes Konzept. Dann kam er zurück nach Sachsen und da hat er gesagt, das müssen wir auch machen. Ja, und hat so diese Eindrücke mit den Beobachtungen in den Bergrevieren so verbunden und 1713 hat er dann sein eigenes Werk veröffentlicht und zwar die Silvicultura Economica. Und das Werk, das richtete sich halt an Verwaltungsbeamte, an Grundherren und alle, die eben mitbestimmten, wie Wald genutzt wird und es behandelt so richtig so Baumarten, Standortfragen, Saat, Pflanzungen und dann auch, wie man nachpflanzt, die Pflege von jungen Beständen, wie viel Holz man nutzen darf, wie man Energie sparen kann und ja, er hat natürlich auch nach Alternativen fürs Feuer halt also geguckt und da ist er auf die Idee gekommen, Torf zu nutzen halt leider. Also konnte er nicht wissen damals, aber das war dann halt so die Rettung Anführungsstriche für den Wald. Und ein Gedanken führte Karlowitz halt konsequent durch das ganze Buch. Die Nutzung des Waldes sollte sich an der Rate des Nachwachsens orientieren, ja. Also wer Holz entnimmt, muss auch für Aufforstung sorgen. Eigentlich denkt man so, ja klar, aber damals war das eine wilde Idee. So.
Vor allem, du sagst ja, er kommt quasi aus einer Familie von Leuten, die dem Wald sehr zugeneigt waren, ja. Aber trotzdem musste er, um das zu erkennen, erstmal woanders hingehen,
ja.
Und sich das angucken, wie das anderswo gemacht wird, um dafür sensibilisiert zu werden, weil vorher hat er ja den Wald vor lauter Bäumen wahrscheinlich nicht mehr gesehen.
Genau. Und er hat auch immer von einer beständigen und nachhaltenden, so hat er es ausgedrückt, Nutzung gesprochen und verwendete damit den Begriff erstmals in so einem, ja, ökonomischen, administrativen Sinn, ne? Nachhaltigkeit und so.
Aber in Preußen ist es natürlich wahrscheinlich gut angekommen.
Oh. Nee, es kam gut an.
Ja.
Und Nachhaltigkeit bedeutet für ihn eben diese langfristige Funktionsfähigkeit des Waldes für das Vaterland, für Staat und Wirtschaft aufrechtzuerhalten. Ja, und dann, damit hat er halt echt so Weichen gestellt, weil aus diesem Ansatz entwickelte sich im 18. Jahrhundert eine ganz neue Praxis, ja. um zu wissen, wie viel Nachwächst, begannen Förster dann jetzt endlich auch Waldflächen zu vermessen, Bestände einzuteilen, Erträge zu berechnen. Also es wurde dann auch so richtig ja wissenschaftlich und wirklich so kontrolliert mal und geordnet. Und die haben die Nutzung des Waldes auch räumlich und zeitlich geordnet, legten Zeiten fest, wann wie was entnommen werden kann und planten eben auch die Wiederbewaldung systematisch. Und das heißt, damals gab es schon Förster, aber der war vorher nur so ein Aufseher und jetzt wurde er quasi zum Fachbeamten mit Schreibtisch und Aktenordner auch. Und Forscher wie Georg Ludwig Hartwig, der lebte von 1764 bis 1837, und Heinrich Kotter, der lebte von 1763 bis 1844, griffen diese Ideen von Karlowitz auf und spannen sie eben weiter. Und Nachhaltigkeit bekam dann jetzt auch eine Formel. Der jährliche Einschlag sollte dem jährlichen Zuwachs entsprechen, nicht mehr und nicht weniger. Wo man eigentlich denkt, ist ein No-Brainer. Aber damals halt nicht. So, und aus dieser Logik raus entstand dann eben auch die Forstwirtschaft, Forstwissenschaft, so als eigenständige Wissenschaft. Und Forstakademien poppten auf, die bildeten Fachpersonal aus und Verwaltungen standardisierten Verfahren. Der Wald wurde ja so ein bisschen zur Rechenaufgabe auch, aber was auch gut war. Also es war nicht nur eine wehrlos daliegende Beute, sondern halt etwas, das du auch pflegst und kuratierst und so, ne? Und es prägte dann auch die Wälder selbst, auch leider, weil man hat da halt auch gemerkt, naja, wenn man da so planen muss und so, wenn die Bäume alle gleich alt sind, da kann man natürlich leichter planen, ne? So, das heißt, Nachhaltigkeit war nicht so wie heute, dass es auch um den Lebensraum an sich geht, ne? Dass man da für Tiere, Pflanzen alles nachhaltig wirtschaftet, sondern es ging um die Versorgungssicherheit und eben die wirtschaftliche Stabilität. Ökologisches Gleichgewicht war damals noch nicht, sag ich mal, auf dem Radar. Das heißt, da waren halt dann auch so Monokulturen und alle Bäume sind gleich alt und da werden die alle abgeholzt, dann ziehst du einen Wald weiter und so, ne? Das war natürlich auch nochmal alles so. Egal, aber es war da halt so ein Grundprinzip staatlicher Ressourcenverwaltung und das kennen wir auch so ein bisschen, ne? So. Aber ich will jetzt noch ein, es geht ja um die Kulturgeschichte des Waldes und die Beziehung zwischen Mensch und Wald ist ja älter als, sage ich mal, jetzt hier Forst und Rechnen und Kohle und so, sondern ich weiß nicht, wie es, warst du so ein Kind, dem die Eltern Märchen erzählt haben? Wurden bei euch viele Märchen erzählt?
Viel ist natürlich also relativ, aber ich würde schon sagen, klar, gerade so Kindergarten oder so gab es schon viele Märchen.
Ja, die spielen sehr oft im Wald, ne?
Mhm.
Und also hattest du als Kind Angst vorm Wald eigentlich, so im dunklen Wald oder so?
Nee. Weil vor allem meine Großeltern, die waren ja auch Waldbesitzer und ja, so. Und wir hatten ja, und insofern, ich bin da immer schon relativ früh auch mit meinem Opa immer im Wald gewesen.
Ja, ist auch so ein ambivalenter Ort, ne? Also einerseits auch damals oder früher halt liefert er Nahrung, Brennholz, Baumaterial und so. Aber gerade früher, also anders als heute, war der auch dunkel, unübersichtlich und halt auch voller Gefahren. Also damals waren schon viele Wölfe und Bären unterwegs oder Räuber lauerten an den Wegen. Und wer sich damals verirrte, konnte auch tagelang umherirren. Das passierte jetzt hier eher nicht mehr so.
Mhm.
Und diese Erfahrungen haben sich halt auch zu Geschichten verdichtet, die von Generation zu Generation weitergegeben wurden. Und da gab es auch viele Mythen und so. Also die germanische und keltische Mythologie kennt halt so heilige Haine, Orte, an denen die Götter verehrt wurden und in denen auch strenge Regeln galten. Und da sind wir wieder bei unserem coolen Kumpel Tacitus.
Ich dachte Karl von
Kolonitz. Nee, wir sind jetzt bei Tacitus wieder. Tacitus. Und der hat in seiner Germania von einem Hain der Semnonen berichtet. Das war ein germanischer Stamm. Und der Hain war so heilig, dass ihn niemand betreten durfte, ohne gefesselt zu sein, als Zeichen der Unterwerfung unter die dort wohnende Gottheit. Und Tacitus erzählt halt auch von Menschenopfern, die da gebracht worden seien. Aber da weiß man immer nicht, ja, berichtet er zuverlässig oder erzählt er halt so diese römischen Vorstellungen, die auf die Germanen projiziert wurden. Ja, da streiten sich die HistorikerInnen bis heute. Aber trotzdem, der Wald wurde halt als Ort des Schaurigen wahrgenommen. Und er schreibt darüber: Zu bestimmten Zeiten sind in einem Walde, den Zeichen aus Vätertagen und Schauer der Vorzeit weiten, alle Völker vom gleichen Blut durch Abordnungen vertreten und ein feierliches Menschenopfer der Gemeinschaft eröffnet des barbarischen Dienstes entsetzliche Stiftung. Noch eine andere Verehrung gilt dem Hain, keiner darf ihn anders als in Fesseln betreten, gleichsam als Untertan, und um von der Macht des Gottes zu zeugen. fällt einer zu Boden, so darf er sich nicht erheben noch aufrichten lassen, sondern muss sich auf der Erde hinauswälzen. Das fand ich einen lustigen Twist. Also das mit dem Menschenopfer dachte ich, aber die Vorstellung, dass man da wie so ein Wurm dann einfach so lang kriechen muss, weil man gestolpert ist und dann aus dem Wald so rauswurmt, das finde ich schon irgendwie charmant. So, ne? Und da gibt es ja auch so Bäume, die sind mehr oder weniger mit Mythen besetzt. Und da gibt es natürlich die Eiche. So, die war früher dem Donnergott geweiht. Bei den Germanen war es Donar. Man kennt ihn wahrscheinlich eher als Thor. Bei den Kelten war das Taranis und bei den Griechen Zeus. Ja, und da gibt es so ganz bestimmte Orte, die sogenannten Donareichen. Also, wenn man schreibt Donareichen, schreibt man zusammen. Sieht aus wie Donareichen, aber es sind Donareichen. Und das waren Kultorte, an denen Opfer dargebracht wurden, ja. Und jetzt gibt es so eine Story, Christentum, die ist das schwierig, als nämlich der angelsächsische Missionar Bonifatius, ja, von Bonifatius hast du sicher schon mal gehört, der hat im Jahr 723 die Donaueiche bei Geismar gefällt.
Haben die also, Lateiner dann eigentlich auch anders genannt?
Das weiß ich nicht. Aber das war eine bewusste Provokation. Er wollte halt zeigen, dass der Gott der Christen mächtiger war als die alten Götter und dass deren heilige Orte keine Macht mehr hatten, weil es hat ihn ja niemand aufgehalten. Und diese Fällung dieser Eiche wurde zum Symbol für die Christianisierung Germaniens und zeigt halt so, wie Wald und religiöse Vorstellungen damals verknüpft waren. Und da denkt man sich so, wenn man so dran denkt, das hat ja auch was, das ist ja sozusagen Glaubenskolonialismus sozusagen, ja, also die Christen kommen da an, die haben ja eh die ganze Welt kolonialisiert, wollten alle bekehren, da eben auch. Und ich meine, heutzutage sind wir uns eigentlich ja relativ einig, dass das diese Zwangsbekehrung und so ist vielleicht nicht so die beste, sag ich mal, beste Story übers Christentum ist, ne? Und jetzt kann man da unterschiedlich mit umgehen. Man kann da jetzt sagen, ja, Bonifatius kann sein, dass der für Christentum in anderen Bereichen ein cooler Typ ist, aber das war schon Zwangsmissionierung, so war schon nicht gut. In Fritzlar ist man anders damit umgegangen. Da hat man 2012 ein Denkmal von Bonifatius aufgestellt und er wurde auf dem Stumpf der Donaueiche stehend dargestellt, in der Hand die stumpfe Axt. Ja, und wenn man überlegt, wie blutig die Christianisierung war und wie viel Zwang da ausgeübt wurde, hätte man sich wirklich alle möglichen Motive ausdenken können, um meinetwegen, warum auch immer, ein Denkmal für Bonifatius dahin zu stellen. Aber wirklich so auf dieser Eiche stehend, diese und mit der Axt auch noch in der Hand, diese brutale Aspekt des Christentums, den so zu feiern. Finde ich komisch, da gab es auch viele, es gibt ja heutzutage auch noch AnhängerInnen von Naturreligionen, die haben da alle protestiert, da habe ich so ein Beitrag gesehen, es sah ehrlich gesagt wirklich ein bisschen aus wie so ein Fantasy-Treffen, weil die hatten auch alles Roben an und so. War ein bisschen witzig, aber ja. Das war halt so. Ne? Und dann gibt's natürlich, weil ich gesagt habe, Märchen, ne? Also ein Märchen, die von den Gebrüdern Grimm, ne? Da spielt ja der Wald eine super zentrale Rolle und die ist immer so ein bisschen zwiespältig. Also Hänsel und Gretel werden von ihren Eltern im Wald ausgesetzt, auch nett, und geraten in die Fänge so von so einer kinderfressenden Hexe, ja. Ein Rotkäppchen begegnet dem Wolf auf dem Weg zur Wald, durch den Wald zur Großmutter. Schneewittchen hingegen flieht in den Wald und findet dort Zuflucht von ihrer vor ihrer mordlustigen Stiefmutter, ja. Und das ist schon alles so ein bisschen so. Als Kind, als ich die Storys gehört habe, fand ich Wald schon gruselig. Mhm. Also so in der Vorstellung, aber auch cool irgendwie, aber auch wirklich sehr gruselig. Und gerade diese Sammlung der Gebrüder Grimms, also die wurden ja zwischen 1812 und 1815 erschienen die erstmals und wurden dann ja immer wieder nachgedruckt. Und die haben schon so ein bisschen das Waldbild geprägt, ne? Also und die Gebrüder dachten irgendwie, unsere Arbeit ist eine Art Rettungsversuch. Sie glaubten halt, die Märchen seien Überreste einer alten, vom Untergang bedrohten Volkskultur, die es zu bewahren galt, und tatsächlich haben sie aber die gesammelten Geschichten erheblich bearbeitet und haben anstößige, Anführungsstriche, Passagen entfernt und eben voll die Moralkeule ausgepackt und alles. Und so das Bild vom düsteren deutschen Wald in den Gefahren und Erlösung gleichermaßen warteten, halt total geprägt. Ne?
Weißt du noch, was deine erste Kindheitserinnerung an den Wald war?
Ich glaube, die erste, an die ich mich erinnere, das wird nicht das erste Mal gewesen sein, aber ist die Szene mit meinem Vater. Das habe ich auch in meinem Buch, da wo ich dich sehen kann.
Ja. Im Wald und
in Endling habe ich, das geschrieben, ja. Wo ich mich mit meinem Vater im Stadtwald verirrt habe, da war ich, weiß ich nicht, 7, 8, 5, 6, keine Ahnung. Und wir waren Drachensteigen. Wir hatten nicht viel Geld. Wir haben tatsächlich aus Aldi-Tüten haben wir einen Drachen gebaut. Hat funktioniert, ist geflogen. Und da haben wir irgendwie, also mein Vater hat die Zeit nicht mehr im Blick gehabt und es waren halt die 90er. Und da gehst du halt, da ist halt nichts mit Handylampe und mal kurz anrufen oder irgendwas. So, Sonne ging unter, wir waren aber noch in der Lichtung auf dem Wald, mussten durch den Wald zurück und es war stockdunkel. Und er hatte halt echt mit Feuerzeug so den Weg versucht, so gebückt auszuleuchten. Und ich bin nebendran, hab halt nur geheult, weil ich es mega gruselig fand. Und es hat Stunden gedauert, bis wir dann die Station Frankfurter Waldstadion wiedergefunden haben. Endlich Licht gesehen haben. Meine Mutter war natürlich entsprechend begeistert, weil sie natürlich dachte, wir sind tot. Ja, das ist so, glaube ich, meine erste Erinnerung an den Wald. Also tatsächlich so eher gruselig, ne? Mhm. So, und ja, aber Wald ist ja auch immer so ein Sehnsuchtsding. Ja, heute ist es für mich ein Sehnsuchtsort. Genau für die Romantiker. Also wir haben ja im Bad, haben wir so ein, von Frag den Staat damals, haben die so geschwärzte Gedichte verkauft, halt um Geld zu sammeln für so eine Klage. Da habe ich eins gekauft und eins von Josef von Eichdorff. Der hat viel über den Wald geschrieben. Ja, der hat im 18. Jahrhundert ist er geboren, Ende des 18. Jahrhunderts, hat bis Mitte des 19. Jahrhunderts gelebt und das ist einfach nur so ein Gedicht von ihm und das ist ja alles geschwärzt und deswegen steht da nur O, erste Wort O, dann das ganze Gedicht geschwärzt und die letzten beiden Worte ein Wald. Also das finde ich sehr schön. Ja, also der hat auch ganz viel Lyrik darüber geschrieben. Man denke an Kunstunterricht und Caspar David Friedrich, der malte halt einsame Wanderer vor düsteren Baumkulissen, Mönche in verschneiten Eichenwäldern und so weiter und so fort, ja. Und irgendwie so die Deutschen und ihr Wald, ja, das war, ist ja so ein Ding, ne? Also diese krass emotionale Aufladung von schon allein wenn man so auf Heimatfilme und Sissi und das ist alles dieser Deutsche und der Wald und alles, ja. Und gab auch viele Menschen, die das befeuert haben, zum Beispiel diese politische Aufladung des Waldes. Da ist zum Beispiel Wilhelm Heinrich Riehl, der nicht wie Instagram Riehl, sondern Riehl, der hat im 19. Jahrhundert gelebt und der war damals tatsächlich einer der meistgelesenen Autoren überhaupt. Und der hat zum Beispiel Bücher geschrieben wie Die Naturgeschichte des Volkes als Grundlage einer deutschen Sozialpolitik. Ein richtiger Brocken, genauso wie der Titel. Und da ging es halt auch viel darum, dass irgendwie die Freiheit der Deutschen sich dadurch definiert, wie frei sie sich im Wald bewegen können. Und das hat er dann immer mit den Engländern verglichen, wo es halt viel mehr Regeln gab und sowas. Und da hat halt so diese Romantisierung des Waldes total Fahrt aufgenommen, was dann natürlich auch so eine problematische Seite immer mehr bekam, also Deutschtümelei und dieses ganze Volkszeug und so. Also dieser Wald als Symbol deutscher Identität, als Ort der Tiefe und Verwurzelung wurde halt also über die Jahrzehnte hinweg nationalistisch vereinnahmt bis zum geht nicht mehr. Ne? Also schon im 19. Jahrhundert stilisierte man ja die Schlacht im Teutoburger Wald, also auch bekannt als Varusschlacht, in der die germanischen Stämme im Jahr 9 nach Christus so 3 römische Legionen vernichtet hatten zum Gründungsmythos einer deutschen Nation. Ja, so, es gibt auch riesige Denkmäler dafür und klingt eigentlich alles halbwegs harmlos, aber natürlich ist in der deutschen Geschichte eine, sagen, nennen wir es Interessensgruppe, darauf aufmerksam geworden. Natürlich die Nationalsozialisten. Die haben halt diese ganze Mythologie aufgegriffen, total verzerrt und radikalisiert. Und der Wald war für sie von zentraler Bedeutung, ja, für den Kulturbegriff, für die Propaganda, das Selbstverständnis. Es wurde für die so aufgebauscht, so ein Symbol für das, so irgendein geartetes Germanentum, für Blut und Boden und für die organische Verbundenheit des deutschen Volkes mit seinem Land, ja. Und Parteiideologen schwärmten halt vom deutschen Wald, so als Ausdruck der deutschen Seele. Und ich habe da so ein paar Quellen gewälzt und da habe ich ein paar Sachen gelernt, die wusste ich nicht. Zum Beispiel, dass Hermann Göring Reichsforstmeister war. Und der tatsächlich, und das ist ist absolut wild, ich habe mir da so Reden von ihm angeguckt in so alten Büchern, die seine Reden gesammelt haben. Und da gab's, der hat ganz viele Schriften über Waldbau und sowas verfasst und auch viele Reden gehalten vor Forst, vor Forstvereinigungen und so. Und er hat einen nachhaltigen deutschen Waldbau propagiert und der die undeutschen Monokulturen durch naturnahe Mischwälder ersetzen sollte, wo du denkst, wow, was? Ja, ich zitiere ihn mal aus einer so einer Rede auf der Tagung des Deutschen Forstvereins am 17. August 1936, sagt er, aus dem Streben nach höchstem Geldertrag, aber auch aus der Notwendigkeit, so schnell wie möglich leistungsfähige Bestände an die Stelle ausgeholzter oder verwüsteter Wälder zu setzen, entstanden mit den damaligen Mitteln der Waldbautechnik weite Strecken eintöniger, naturwidriger, dem Volksempfinden fremder Nadelholzbestände, wovor dem Laubholz oder Mischbestand gedieh. Spät erst zeigten sich die Folgen. Die Bodenkraft ging zurück, der Wald verödete und die Gefahr eines Rückganges der Holzerträge rückte in bedrohliche Nähe. Wo du so denkst, wow, krass, diese Begründung kennen wir heute und Mischwälder statt Monokulturen macht ja mega Sinn. Nur kommt das hier eben mit der abgefucktesten ideologischen Begründung, die man sich halt vorstellen kann, weil der natürlich, Nationalsozialisten haben wirklich alles zu einer Sache der Deutschheit so erklärt. Egal, es gab, du konntest wirklich alles, alles in Deutsch oder Undeutsch unterteilen. Und was natürlich, alles, was bei Drei nicht auf den Bäumen war, wurde halt in Grund und Boden ideologisiert und war halt immer kombiniert mit dieser wilden Mischung aus, deswegen auch diese undeutsche Monokultur. Kannst ja schon mal raten, wer es erfunden hat. Also so kombiniert mit Antisemitismus, Rassismus, Menschenfeindlichkeit und so. Und also die haben da richtig viel Zeit drauf verwendet, diese Propagandaerzählung des deutschen Waldes zu machen. Es gab dann sogar einen Propagandafilm, den kann man sogar nachgucken. Im Bundesarchiv, im digitalen Lesesaal findet man den. Der erschien 1936 und hieß Ewiger Wald. Ja, und er hat die Verbindung, und das ist natürlich totale Fake-Geschichte, die sie sich da aus dem Arsch gezogen haben. Also er hat eine angebliche Verbindung vom deutschen Volk und deutschen Wald in so monumentalen Bildern gefeiert und der Film erzählt dann halt so eine Pseudo-Geschichte, ne, die von den Germanen bis in die Gegenwart reicht, den Wald als mystischen Ursprungsort des Deutschtums inszenierte, ja. Mhm. Also wenn euch das interessiert, könnt ihr es auf der Website des Bundesarchivs euch anschauen. Das heißt, Wald hat da komischen Knick bekommen, so das Thema. Danach, nach den Nationalsozialisten, gab es ja einen ganz krassen Boom der Heimatfilme und die ja total so Berge und Wälder mega die Rolle gespielt haben. Das heißt, die Deutschen liebten den Wald immer noch extrem, auch aus ideologischen Gründen, als Symbol für das Deutsche. Nur hat man sich dann halt bemüht, diesen nationalsozialistischen Mief loszuwerden. Und parallel dazu begann aber das Wirtschaftswunder, ne? Also Produktion, Wohlstand stiegen, aber eben auch die Umweltbelastung. Und schon bald sah sich der von den Deutschen so innig geliebte Wald einer neuen Bedrohung gegenüber, die immer schlimmer wurde. Am 16. November 81 erschien im Spiegel die erste Folge einer dreiteiligen Serie mit dem Titel Der Wald stirbt. Da gibt's auch das Cover, das kann man sich im Spiegelarchiv noch anschauen. Und auf dem Cover sind Bäume, die überragt werden von so rauchenden Schornsteinen. Hm. Und diese Artikel warnten vor einer Umweltkatastrophe von unvorstellbarem Ausmaß. Und ich finde es so krass, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, was für eine Umweltdebatte es da gab. Das war eine der wirkungsmächtigsten Umweltdebatten unserer deutschen Geschichte, ja. Und da habe ich mir die Dissertation von Birgit Metzger angeschaut. Die heißt Erst stirbt der Wald, dann du. Und die ist auch preisgekrönt, die Dissertation. Und sie analysiert da so, wie das Waldsterben so richtig krass zum Politikum wurde, das quer durch alle Milieus und politische Lager Anknüpfungspunkte bot. Ja, von Konservativen bis zu den Grünen, von Forstleuten bis zu Umweltaktivisten und so. Alle reagierten halt auf diese Bedrohung des Waldes mit einer Intensität, die also wirklich einzigartig war mit europäischem Vergleich. Ich kann mir das heute kaum noch vorstellen, so oft wie Konservative schon Schnappatmung bekommen, wenn man nur E-Auto oder CO2 sagt, ne? Und Metzger hat in ihrem Buch rekonstruiert, wie die Debatte entstand und sich entwickelte. Und ForstwissenschaftlerInnen hatten schon Jahre vor dem Spiegelartikel auf Waldschäden hingewiesen, aber keinen hat's gejuckt. Und erst das Zusammenspiel von Wissenschaft, Medien, die Umweltbewegung, politische Akteure machten das Thema dann zu so einem krassen Massenphänomen. Ja. Da gab es so eine Umweltorganisation, die heißt Robin Wood. Und die, ja, finde ich auch gut. Die hat plakatiert eben, erst stirbt der Wald, dann stirbt der Mensch und hat das überplakatiert und lokale Bürgerinitiativen organisierten Protestwanderungen durch sterbende Wälder. Und im Bundestagswahlkampf 83 gehörte das Waldsterben zu den wichtigsten Themen und die Grünen zogen erstmals ins Parlament ein. Ja, und der Begriff Waldsterben wurde zu so einem deutschen Exportschlager, in anderen Sprachen als Lehnwort sogar benutzen und übernommen. Und in Frankreich sprach man von Le Waldsterben und hat so diese Aufregung von uns mit so einer Mischung aus Verwunderung und Belustigung beäugt, weil die das so komisch fanden, warum ausgerechnet die Deutschen so emotional reagiert haben, obwohl halt in anderen Ländern genauso Waldschäden aufgetreten sind. Und ja, und Metzger hat das halt so analysiert und in ihrer Analyse sieht man so, dass diese Intensität der Reaktion hier im Land ohne diese kulturgeschichtliche Tiefe des Waldsymbols, das kann man gar nicht verstehen, wenn du nicht kulturgeschichtlich schaust, was den deutschen Wald bedeutet. Ja, es war mehr als ein Ökosystem, es ist so ein Identitätsanker, ein nationales Symbol, und das ist es bis heute, ich sag nur Bayerischer Wald, ist so ein Ort kollektiver Erinnerung, und wenn der Wald starb, dann starb natürlich so ein Teil des deutschen Selbstverständnisses mit. Ja, und total krass, kann man sich heute wirklich nicht mehr vorstellen, aber als politische Reaktion auf diesen öffentlichen Druck, auch wirklich von der Bevölkerung, führte die Regierung dann umfangreiche Umweltstandards ein. Also Kraftwerke mussten Filteranlagen einbauen, bleifreies Benzin und Katalysatoren wurden eingeführt und die Schadstoffbelastung sank tatsächlich drastisch. Und ob das prophezeite Massensterben der Wälder ohne diese Maßnahmen eingetreten wäre, darüber wird sich bis heute gestritten. Aber 2003 erklärte dann die damalige Bundeslandwirtschaftsministerin Renate Künast das Waldsterben für beendet. Die Situation habe sich stabilisiert, da habe ich so einen Artikel in der Welt gefunden. Ja, aber wenn man
hat
heute...
Hat sich aber dran gehalten, wenn sie es so erklärt hat.
Hat nicht gehört auf sie. Hm. Hat nicht gehört auf sie, weil wenn man heute durch den Harz fährt, da sieht man, Mensch, da haben die den Artikel in der Welt nicht gelesen anscheinend. Ja. Und wenn wir jetzt so gucken...
Dabei war er auf ihren Verwandten gedruckt.
Ja, ich auf den Leichen ihrer Freunde, komisch. Naja, so, und aber trotzdem so, ich finde so Wald, wenn man so guckt, also weißt du noch, 2015 erschien doch dieses Buch Das geheime Leben der Bäume von Peter Wohleben, ja. Mhm. Don't get me started on this. Über die Faktendichte, also über die...
Baumschwangerschaften.
Ja, egal. Also internationale Kolleginnen und Kollegen haben mich mal gefragt, ob es in Deutschland Verlagslandschaft kein Fachlektorat gibt mit Fact-Checking. Das sei ja so ungewöhnlich, bei ihnen sei es Pflicht. Egal. Aber es hat sich trotzdem hier bei uns über 1 Million Mal verkauft. Ne, wurde in 40 Sprachen übersetzt, gab einen Doku-Film und alles. Also Wohleben ist ja mit seiner Waldakademie durch die Decke gegangen, verkauft Millionen von Büchern, alles. Ja, richtig krass. Das heißt also, man sieht so, dass wir hier wirklich besessen vom Wald sind. Und parallel gibt's ja hier jetzt so Waldbaden und so, was ja auch so, was ja aus Japan quasi rüberschwappt und hier natürlich total auf fruchtbaren Waldboden trifft, so. Und das ist ja dieses Waldbaden, auf Japanisch heißt es Shinrin-yoku, und das wurde quasi in den 80er Jahren auch vom japanischen Forstamt so gefördert, entwickelt, um gestresste GroßstädterInnen zur Natur zurückzuführen, und ist halt hier auch total beliebt. Also TherapeutInnen bieten geführte Waldaufenthalte an, Krankenkasse überlegen, ob sie die Kosten übernehmen soll, Studien belegen positive Effekte auf den Blutdruck, das Immunsystem, psychische Wohlbefinden und so, ne? Also ist schon so, dass der Wald immer noch so ein Thema ist hier, wo die Leute einfach eine krass emotionale Bindung haben. Und umso schlimmer ist es natürlich, dass Waldsterben nicht beendet ist. Ja, so, wenn man so guckt, die Dürrejahre 2018 bis 2021, die haben halt krasse Spuren hinterlassen. Und die werden auch noch jahrzehntelang sichtbar sein. Der Borkenkäfer, der ja unter normalen Umständen ein guter Akteur im Ökosystem ist, jetzt leider sehr zerschrien, der schwächt natürlich diese geschwächten Monokulturen. Und weiß noch, als wir im Harz waren wir auch schon ein paar Mal, und wenn man durch so bestimmte Areale fährt, wo wirklich einfach bis zum Horizont tote Bäume sind. Also das finde ich schon richtig krass, ja. Und wir haben auch einen starken Rückgang. Also zwischen 2018 und 2022 ging Deutschland ungefähr 500.000 Hektar Wald verloren. Mhm. Das ist, hier habe ich es rausgesucht, eine Fläche größer als das Saarland. Mhm. Guck mal, es hilft mir nicht, aber Weil ich habe schon wieder vergessen, wie es aussieht, wie groß es ist. Schade. Aber ja, also wir haben super viel Schadholz, was aus den Wäldern rausgetragen wird, also mit dem du auch nicht mehr viel machen kannst und so. Und auch so Forstbetriebe, die über Generationen gewirtschaftet haben, ja, stehen halt so vor dem Ruin. Und laut der Waldzustandserhebung 2023 sind von den verbreitetsten Baumarten Fichte, Kiefer, Eiche und Buche, ne, die findest du ja überall bei uns, 4 von 5 Bäumen krank. Also 4 von 5 Bäumen sind krank. Das heißt, dem Wald geht's heute sogar noch schlechter als in den 1980er Jahren zur Hochzeit dieser Waldsterbendebatte. Und trotzdem bleibt die große öffentliche Aufregung auf. So, ich weiß nicht, ob die Bedrohung zu abstrakt ist, ob es zu viel ist oder weil das halt verbunden ist mit Klimawandel, dass deshalb keiner mehr hören will. So. Also es entfaltet nicht mal ansatzweise mehr diese gleiche emotionale Wucht wie damals. Das Bild da gab es so Fotos von so verregneten, toten Fichten. Ja. Vielleicht sind auch die Menschen erschöpft von Krisen, von Pandemie, von Krieg, Inflation und haben einfach keine Kapazität mehr für das langsame Sterben der Bäume. Ich meine, also man verliert ja schon irgendwie den ganzen Überblick so. Aber immerhin haben die Forstverwaltungen mit dem Waldumbau begonnen. Also schon seit einigen Jahren werden natürlich Fichtenmonokulturen abgeschafft und umgeforstet, aufgeforstet. Die Leute versuchen also die klimaresiliente Mischwälder zu erschaffen, so Eichen, Buchen und aber auch bisher seltene Arten wie die Elsbeere oder sogar eingeführte Bäume wie die Douglasie sollen halt die Lücken füllen, weil die dann vielleicht besser mit dem Klimawandel zurechtkommen. Das heißt, der Wald der Zukunft wird anders aussehen als der, den wir kennen. Jetzt können wir nur hoffen, dass der uns erhalten bleibt und weiter unsere Kultur in bitte nicht nationalistischer Hinsicht prägt. So, habe ich ganz viel erzählt über den Wald.
Vielen Dank. Klar, du hast jetzt sehr gut beschrieben, wie problematisch das an Stellen sein kann, wenn man den Wald so mit so viel Nationalstolz und so belegt. Aber andererseits habe ich auch irgendwie den Gedanken, oder nicht aber, sondern es gibt ja auch schlimmere Dinge, auf die man sich sozusagen als Nation oder in seiner Identität stützen kann als Wald, oder? Also wenn es jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, Brutalismus oder so gewesen wäre und jetzt überall so Betonklötzer stehen würden, das wäre natürlich...
Also ich habe in Marburg studiert und auf den Lahnbergen und diese ganzen Bauten sind denkmalgeschützt. Das sind brutalistische Betonbauten mit offenen, also unverputzt innen auch, so die Kabelschächte hängen einfach so rum. Ja, also es existiert. Ja, also ich meine, es ist schon irgendwie, ne, also auch wenn du so Leute fragst, so TouristInnen in Deutschland, also die aus Japan kommen oder aus, weiß ich nicht, den USA oder so, die sind schon immer sehr interessiert an dieser deutschen Landschaft und eben auch dem Wald und alles. Und wenn wir so gucken, ich meine, diese Heimatfilme ist ja nicht so, dass nach Sissi nichts mehr kam. Also so Forsthaus Falkenau, das kenne ich noch aus meiner Kindheit. Das lief ja auch ewig, der Bergdoktor, all das. Also so dieses, weißt du, diese Berge, Wald und so, das ist schon, das prägt schon. Und? Also das prägt mich auch. Also ich bin ja auch so, ich schaff's tatsächlich ohne national komisches Zeug, aber ich bin auch sehr, das ist für mich Heimatverbundenheit, auch Wald, Moor, Küste, all das. Also
ja. Und was ich auch irgendwie interessant finde, ich meine, du hast gesagt, dass unser Karl oder wie ihn vielleicht die Lateiner nennen, Zahl von Zahlowitz, dass der nach Großbritannien gegangen ist, weil das damals halt bekannt war für gute, weiß ich nicht, Forstpolitik oder so. Aber wenn ich mir das jetzt vorstelle, Großbritannien jetzt, ich meine nach der Industrialisierung, das ist kein gutes Land mehr für einen guten Wald, oder?
Also, das ist, glaube ich, generell kein gutes Land mehr. Irgendwas schwierig.
Guter Punkt, ja.
Aber ja, ich finde ganz besonders krass, finde ich ja Irland. Also, dass viele Menschen gar nicht wissen, dass Irland komplett bewaldet war und nach dem Krieg eben auch abgeholzt wurde. Und weil viele denken, oh, diese weiten irischen Weiden, die Schafe und so, ne, das ist Biodiversitätsverlust. Also, das ist nicht gut. Weil alle sagen, oh, das ist so schön, die Landschaft da. Nein, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das soll so nicht sein. Und es gibt da auch viele Umweltverbände, die dafür kämpfen. Es gibt noch so ein paar letzte Urwälder dort. Und da wird ganz viel mit Rewilding und Aufforstung versuchen, die wirklich diese Wälder zurückzukriegen. Und ja, finde ich total krass. Also ich wusste das ganz lange nicht. Wirklich, dass Irland komplett bedeckt mit Urwald war.
Ja, wusste ich auch nicht.
Ja, und ich dachte es halt immer so. Dachte so, ja, bestimmt windig da. Keine Ahnung, vielleicht wachsen da keine Bäume. Also so richtig naiv. Und als ich mich dann beschäftigt habe, dachte ich so, ach krass. Und es ist auch sowas, so ein Schmerz, wenn ich so mit Menschen aus Irland spreche. Also ich habe auch zwei Freundinnen, die da wohnen und ich folge da auch Autoren. Da gibt es tolle Autoren und so. Und die alle, das ist so der Schmerz von denen irgendwie, wenn die davon anfangen zu erzählen. Ja, das finde ich krass. Und wenn ich mir vorstelle, es würde mir genauso gehen hier in Deutschland. Also wenn jetzt auf einmal alles abgeholzt wird, stell dir mal vor, Schwarzwald wird abgeholzt, der Bayerische Wald ist weg, der Thüringer Wald ist weg, ja. Das kann ich mir auch gar nicht vorstellen. Das ist ein absoluter Albtraum, die Vorstellung. Also ist schon so, dass ich mich da viel mit identifiziere, jetzt nicht bewusst als Deutsche oder so, sondern als Person, die hier halt geboren und aufgewachsen ist und der was an Natur liegt. Und natürlich möchte ich, dass sich die Leute auch damit identifizieren, nur halt nicht dann diesen Hirnwurm kriegen mit und deshalb töten wir alle, die nicht deutsch sind. So, was? So, das, weißt du, also das ist halt auch manchmal so eklig, dass ich habe auch so das Gefühl, dass das langsam so ein bisschen, ja, sieht man manchmal in Kommentarspalten oder so, so Leute aus dem rechten Raum, die dann so Sachen sagen wie Umweltschutz ist Heimatschutz und ich so, nein, hör auf, das so zu boah. Ja, also da denke ich auch so, nee, Bruder, hast du, nee, bitte nicht. Ja, nicht die, nee. Aber.
Ja, bei der Wahl zwischen deutschem Wald und deutscher Autobahn wählen ja dann immer Letzteres. Ich frage mich aber so diese Reform, die du dann angesprochen hast, da in Westdeutschland in den 80er Jahren quasi, wo wirklich so eine Debatte entstanden ist und ein gesellschaftlicher Diskurs und man sich dann irgendwie gesellschaftlich ja auch darauf geeinigt hat, dass da jetzt was geändert werden muss. Mhm. Glaubst du, sowas ist heutzutage und in Zeiten von Social Media noch möglich?
Nee, auf gar keinen
Fall. Ist ja irgendwie komisch, oder? Also warum ist das so?
Naja, weil es hilft schon, wenn nicht jeder Trottel einfach seine wilden Meinungen, sag ich mal, er soll sie äußern, ist egal. Aber einfach so dieser Verstärkungseffekt davon, dass jetzt auf einmal alle komischen radikalen Trotteln sich dort treffen und gemeinsam so Momentum auch kreieren können, plus die Möglichkeiten von Fake News, KI, alles, was denen jetzt zur Verfügung steht, ist ein absoluter Albtraum. Mhm. Also es ist wirklich ein absoluter Albtraum. Ich weiß nicht, wie wir uns jemals wieder auf irgendwas einigen sollen. Weißt du, dass Leute auch zurückstecken, auch so dieses krasse, ich habe auch das Gefühl, unsere Gesellschaft, oh, es führt echt weit, aber so wird halt immer krass individualistischer, ne? Und dass alle so in ihrer Me-Era sind, ja, und ich habe das selbst bei mir manchmal so gemerkt und musste echt aktiv dagegen steuern, dass ich mich auch aus allem rausziehen wollte, mich priorisiert habe und so und einfach keine unbequemen Sachen haben wollte. Mhm. Und ich glaube, wir sind es mittlerweile so gewohnt, keine Kompromisse, keine unbequemen Sachen einzugehen, dass das irgendwie nicht funktionieren wird. Also ich habe wirklich das Gefühl, und das ist echt einfach nur ein Hot Take von mir. Bitte jetzt nicht als Fakt oder so, ne? Das ist einfach ein Gefühl von mir. Absolut unwissenschaftlich, unfaktenbasiert, nix, ne? Das ist nur mein emotionales Gefühl, dass ich das Gefühl habe, dass je mehr wir auf diesen Individualismus-Train aufspringen, uns auch die Gemeinschaften immer stärker auseinanderbrechen und so, und wir immer mehr die Fähigkeit verlieren, Kompromisse zu schließen. Und es geht halt nicht, dass man alles haben kann. Man kann halt nicht alles haben. Ich kann nicht die Umwelt retten, in einem geilen Betonhaus wohnen, mein SUV fahren, Fleisch essen und aber trotzdem dann im Harz wohnen, wo es allen Bäumen gut geht. Das geht halt nicht. So, das funktioniert halt nicht. Aber ich habe das Gefühl, wir verlieren diese Fähigkeit immer mehr. Also, dass man einfach sagt, das geht halt nicht alles. Also ich merke das bei mir auch schon. Ich muss da manchmal echt aktiv gegen ankämpfen. Und ich weiß nicht, also das macht mir generell große Sorgen. Jetzt nicht nur in Bezug auf Umweltschutz. Ich meine, guck dir die aktuelle Situation auf der Welt an. So, als seien alle verrückt geworden. Und das jetzt auch nur hier, was man mitkriegt, ne? Also sage ich mal, die Anführungsstriche, diese große Anführungsstriche, westliche Welt, weil stimmt ja eigentlich gar nicht. Aber so, was wir so von denen, ich meine, parallel toben ja jetzt diese absolut krasse Hungerkrise im Sudan, von da hört man gar nichts mehr. Das sind alles so Sachen, ja. Und ich denke auch, dass die Leute sind auch einfach überfordert davon, weil du jetzt alles gleichzeitig mitkriegst. Und vielleicht auch deshalb so diese Fähigkeit verloren geht, sich auf eine Sache zu fokussieren und für die zu kämpfen, weil die in allen, aus allen Richtungen ins Ohr gebrüllt wird, das ist wichtig, das ist wichtig, das ist wichtig. Und stimmt ja auch, das ist ja auch alles wichtig. Mhm. Und du kannst aber nichts machen. So, und ich habe das Gefühl, also das in Kombi mit, dass es immer schwieriger ist, irgendwie so sich zusammenzuschließen, an einem Strang zu ziehen. Ich weiß echt nicht, wo das noch hinführt. Also, I don't know. Ob es bald so hier in 100 Jahren aussieht wie bei Horizon Zero Dawn, eins meiner Lieblingsspiele, wo die Maschinen die Welt regieren, weil die Menschen es verkackt haben. So. Keine Ahnung, wirklich. Wow, das ist ja wieder ein richtig fröhlicher Podcast. Das ist uns früher in den alten Folgen auch immer passiert, dass wir so negativ wurden gegen Ende. Ich muss damit aufhören.
Ja, es ist immer wieder quasi, also die Leute.
Es gibt auch positive Waldnews.
Die alten Folgen zurück. Ja, was gibt's für.
Der Schwarzwald ist jetzt größer. Die haben jetzt.
Haben nochmal nachgemessen.
Sondern die haben so einen Bereich noch so gekauft und den dazu gepackt und jetzt ist der Schwarzwald größer. Das heißt, größeres geschütztes Gebiet. Super, das ist ein Erfolg. Das hatte ich in meiner Schreibesnaturnararium Good News Ausgabe, hatte ich das drin. Und Lux und so kommt zurück. Nicht unser Lux, der Furzmann, sondern das andere Tier, Lux, der ist zum Beispiel da unterwegs und auch in anderen Bereichen immer stärker und die Population wächst. Das ist auch sehr gut. Und die Wildkatze ist zum Beispiel im Thüringer Wald wieder unterwegs und es gibt auch immer mehr Meldungen. Ist auch sehr gut. Also es geht auch bergab. Sie erfreut bergab. Die Deutsche beschweren sich immer. Nein, es geht bergauf im Wald teilweise. Alles andere ignorieren wir jetzt mal. Geil, wieso wirklich so, das ist die deutsche Seele in mir, die will nörgeln. Ich will nicht irgendwie nationalistisch irgendwas, ich will nörgeln. das sind die deutschen Genanteile in mir. Ich möchte mich beschweren einfach. Du siehst mir so aus, als ob du einschläfst. Schläfst du gerade ein?
Nee, ich bin sehr gut da. Vielleicht müssen wir das auch mal erzählen für die Leute, die es nicht sehen, also quasi für alle.
Für die Leute, die nicht irgendwie heimlich auf dem Dach gegenüber sitzen und uns mit Fernglas beobachten, für die erzählen wir das jetzt mal.
Du sitzt mit dem Rücken zu mir. Das heißt, du siehst mich gar nicht.
Ja, es ist echt unangenehm gerade. Wir müssen das hier echt umbauen. Aber wir sind ja, also dadurch, dass wir jetzt so lange keinen Podcast gemacht haben, haben wir viele Sachen geändert. Aber da brauchen wir andere Mikrofonständer. Ja.
Wir nehmen aus dem Bett auf.
Wir nehmen aus dem Bett auf, genau. Ja. Weil wir jetzt im Wohnzimmer Aquarien haben. Und
genau wie in jedem anderen
im
Zimmer.
Im Arbeitszimmer auch und im Bad.
Ja, nur im Schlafzimmer nicht.
Genau, das ist aquarienfreie Zone. Und hier sind natürlich sehr viele Decken und sowas. Die,
und Terrarien.
Ja gut, hier ist ein Terrarium mit Asseln drin. Okay, aber die brauchen keinen Filter und keinen Blubberstein und sowas. Also
noch
da,
nicht.
Noch nicht. Die sind ruhig. Ich beobachte die auch gerade. Deswegen, ich sitze auch im Rücken zu dir, einfach weil ich will. Ich will den Asseln zugucken. Die klettern da nämlich gerade übers Moos. Den gebe ich dann gleich nochmal was Leckeres rein. Mal gucken, was wir noch haben. Vielleicht Tomate oder so. Finde ich immer ziemlich gut. Ja. Hast du noch was, Lorenzo?
Ich überlege, ob es noch irgendeinen Waldwitz gibt.
Ein Waldwitz?
Ja.
Ich kenne einen.
Okay, erzähl.
Der ist mega lustig. Ich fand den als Teenager fand ich den richtig gut. Also, ich habe dir den schon mal erzählt. Vielleicht kennst du die Antwort schon.
Hm.
Hast du schon mal einen Pommes durch den Wald rennen sehen?
Nee.
Siehst du mal, wie schnell die sind?
Ja, ist gut.
Ja, ich bin hier die Witzekönigin. Das ist auch noch sowas, oder? Das macht man heute nicht mehr.
Was?
Sich Witze erzählen gegenseitig. Jetzt gibt es noch Reels und Memes und TikTok und so. Aber es war also mal so richtig, da gab es Witzebücher. Oh, als Kind, ey, ich hatte so viele Witzebücher. Ich war so auch so die Witzekönigin. Ich habe die ganzen Witze auswendig gelernt. Das und Gruselgeschichten. Ich konnte hier so viele, ich kann die immer noch. Warte, das ist eine Frage an die HörerInnen jetzt. Weil da sind bestimmt viele aus unserer Generation. Kennt ihr noch diese alten Gruselgeschichten, die man sich erzählt hat? Es waren immer eigentlich so die gleichen 30 Geschichten oder so. Zum Beispiel das eine mit der Rose, mit der schwarzen Rose am Bett. Oder das mit dem Hund, mit dem Dackel, mit dem Frau liegt im Bett und lässt immer die Hand unten hängen und der Dackel leckt es immer so und dann tropft der Wasserhahn und so. Ich will ja nicht spoilern, deswegen das. Und dieser Rosenverkäufer. An die erinnere ich mich gerade. Ihr müsst unbedingt bei Spotify könnt ihr das schreiben, zum Beispiel antworten, aber Spotify mögen wir nicht mehr so. Also natürlich finde ich es besser, wenn ihr woanders hört. Also keinen Front, wenn ihr bei Spotify hört. Ihr seid ja nicht das Problem, sondern Spotify ist das Problem. Aber sonst auf unserer bugtails.fm-Seite, da kann man nämlich auch kommentieren. Oder auf Social Media, was wir jetzt auch wieder reaktivieren werden. Weil wenn ihr es kennt, das fände ich mega interessant, ob ihr noch welche von diesen kennt, von diesen Stories kennt. Und ich kann ja auch, sonst erzähle ich in der nächsten Podcast-Folge mal eine. Müssen wir sagen, ob ihr es hören wollt. Als Kind, da gab es so viele, die man sich immer gegenseitig erzählt hat und natürlich immer darauf bestanden hat, ja, die sind wahr, das ist wirklich passiert. So, was? Also ich weiß noch, so in der Grundschule haben wir es gegenseitig erzählt. Ja.
Der mit dem Taucheranzug aus dem Helikopter gefallen ist und so, oder?
Das weiß ich nicht mehr, nee. Hm. Nee, weil mir ist viel, oder so Feenhäuser, so. Das war zu der Zeit, wo ich auch extrem viel Gänsehaut gelesen habe. Also das war, da habe ich übrigens letztens Rereads gemacht. Ich hab dir auch schon mal eins vorgelesen, ne?
Das ja, und mit eins hast du mir auch gegeben, wo im Keller dieses...
Das war das unheimliche Labor.
Ah ja.
Ja, also ich habe alle Gänsehautbücher gelesen, ich war als Kind komplett besessen davon. Ich habe da mit meinem Taschengeld drauf gespart und ich habe die auf Flohmärkten und so gekauft und mir auch immer zum Geburtstag gewünscht. Das Geilste war, also Geburtstag, also wir hatten nicht so viel Geld, also es gab ja keine so riesigen Geschenke, aber so, ich packe mein Geschenk aus, waren einfach zwei Gänsehautbücher drin. Das war, wow, das war krass. Zwei Stück gleich. Das war absolut krass. Also, ich weiß nämlich, dass ich da an einem Geburtstag, das werde ich nicht vergessen, ja, dieser Geburtstag, ich habe es ausgepackt und da war das unheimliche Labor drin und ich glaube, das mit der Mumie. So, und das fand ich so geil. Und einmal auch, genau, weiß ich noch, da habe ich zum Zeugnis dann so ein Doppeldecker, Gänsehaut-Doppeldecker gab es, da waren so zwei oder drei Geschichten gleich drin, es war dann so dick und da war so ein Skelett vorne drauf, das so mit so einem Rettungsring mäßig drin sitzt und so einen Drink in der Hand hat oder so. Das weiß ich auch noch. Mann. Ich hab die noch. Ich hab die zwar letztens einem den Sohn von einem Freund gegeben, aber ich habe es vorher digitalisiert, das heißt, ich kann die noch lesen. Müssen wir mal wieder eigentlich.
Mhm.
Ja, so. Also, wenn ihr Anmerkungen habt, vielleicht habt ihr auch Wünsche. Also, vielleicht wollt ihr irgendwas, vielleicht wollt ihr nicht. Also, die Geschichte heute war mega lang, ja. Die war eben auch ein bisschen zu lang, aber so lang wird es sonst nicht. Aber vielleicht wollt ihr ja auch, dass wir über andere Sachen reden. Keine Ahnung. Filme über Biologie oder eben Games oder so. Oder eben sowas wie Gänsehaut, das unheimliche Labor. Kann ich übrigens sehr empfehlen. Ja. Hast du noch was?
Also ich habe ganz viel, aber jetzt nicht für den Podcast.
Okay.
Im Moment.
Dann hören wir uns tatsächlich wieder in 2 Wochen. Man glaubt es kaum. Und
müssen wir noch das Jahr dazu? Ah nee, in 2 Wochen ist ja immer in 2 Wochen.
Tatsächlich dieses Jahr.
Unabhängig vom Jahr.
Genau, das ist tatsächlich dieses Jahr in 2 Wochen. Nicht in 2 Wochen nächstes Jahr, man kennt das ja. Nein, dann würde ich sagen, noch eine schöne Woche, schöne 2 Wochen und bis zum nächsten Mal, oder?
Ja, macht's gut.
Ciao.